Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was einen nicht umbringt, das macht einen stärker. So würde man wohl das Prinzip der Resilienz in der Umgangssprache beschreiben. Also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und mit Stress umzugehen. Sozusagen das psychische Immunsystem. Nicht erst seit der Corona-Pandemie finden resilienzstärkende Modelle im Bereich der Bildung großen Anklang. Es gibt zig Ratgeber und Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer oder auch Coachings direkt für Kinder. Auch beim Bundeskongress des Netzwerks Schule ohne Rassismus, der heute und morgen in Berlin stattfindet, steht die psychische Widerstandskraft im Zentrum. Dr. Maya Bechler, Leiterin des Fachbereichs Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung, referiert dort zu dem Thema und ist jetzt zugeschaltet. Hallo Frau Bechler.
Hallo, schönen guten Tag Frau Hong.
Beim Projekt Schule ohne Rassismus, da geht es ja in erster Linie um Antidiskriminierungsarbeit. Was hat das denn mit Resilienz genau zu tun?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, als ich das Thema bekommen habe, erstmal sehr stark mit dem Begriff Resilienz und politische Bildung gefremdelt und habe mich dem so ein bisschen angenähert. Und Sie haben jetzt am Anfang direkt gesagt, es könnte ja um eine Immunisierung gehen. Dem würde ich total widersprechen. Mhm. Denn politische Bildung ist halt eben einfach kein Impfstoff, den man irgendjemandem injizieren kann und dann ist dieser Mensch geimpft gegen vielleicht populistische Versuchungen oder extremistische Akteure, sondern ich würde halt sagen, das funktioniert so nicht. Ne? Also so funktioniert politische Bildung einfach nicht, weil sie auch einfach die anderen Logiken folgt als so ein Impfstoff eben. Und da kann man vielleicht mal drauf eingehen, vielleicht so auf so eine ältere Studie, die KOY-Studie, die sozusagen so die Urstudie zur Resilienzforschung ist. Dabei ist herausgekommen in der Resilienzforschung, dass das Entscheidende ist, dass es Bindungen zu Erwachsenen außerhalb von der Kernfamilie gibt. Und dass eben halt diese Krisen, die man da bewältigen möchte, dass es eben bei denen ganz stark darum geht, dass ein unterstützender Erwachsener Kinder und Jugendliche begleitet, die Krisen zu meistern. Und nur dann zerbrechen sie nicht an einer Krise, sondern werden, wie Sie es eben anmoderiert haben, durch oder in der Krise stark, ja. Und wenn wir es jetzt mal sozusagen auf mein Thema ummünzen, politische Bildung als Gegenstand, das kann informieren, kann anleiten zu Perspektivwechseln, kann über das Aushalten von Kontroversen dazu führen, dass man Ambiguitätstoleranzen entwickelt. Aber als alleiniger Faktor, um jetzt resilient zu werden, um auch nochmal die Prozesshaftigkeit dieses Begriffs halt hervorzuheben, das funktioniert meiner Meinung nach so nicht. Und ich würde auch vielleicht nochmal gerne darauf hinweisen, dass gerade in meinem Themenfeld es ganz wichtig ist oder dass man aufpassen muss, dass man politische Bildung und Prävention nicht unsachgemäß miteinander vermischt. Denn es gibt natürlich selbstredend Überschneidungen zwischen politischer Bildung und Prävention und natürlich kann politische Bildung auch eben halt präventive Wirkungen entfalten, aber politische Bildung richtet sich an alle Menschen und folgt damit so einer Ermöglichungslogik und will Räume öffnen für demokratisches Verständnis, den Wunsch nach Teilhabe und auch den Willen, sich zu beteiligen. Und Prävention, da ist sozusagen meistens schon ein Problem vorhanden. Man will dann präventiv irgendwas verhindern, wo man sieht, dass da ein Problem eben halt entsteht oder schon entstanden ist.
Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie es denn grundsätzlich so bestellt ist um die Resilienz bei Jugendlichen. Sie sagen, es ist kein Impfstoff, aber zumindest kann man ja Resilienz fördern und stärken. Dann könnten wir die Shell-Jugendstudie dazu heranziehen. Da ist ein Ergebnis, dass Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren trotz Angst vor Krisen optimistisch in die Zukunft blicken. Klingt erstmal eigentlich ganz gut. Ein weiteres Ergebnis aber der Studie war, dass Jugendliche auch anfälliger für das, was Sie gerade genannt haben, für Extremismus sind. Vor allen Dingen bei den jungen Männern ist der Anteil derer, die sich politisch eher rechts verordnen, gestiegen. Würden Sie sagen, es braucht eigentlich mehr resilienzstärkende, auch politische Bildungsangebote, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut?
Da kann man viel drüber diskutieren. Eben halt, wir sind ja jetzt auch nicht das Löschwasserflugzeug, das irgendwie angeflogen kommt und sagt, okay, jetzt sehen wir, da interessieren sich mehr Jugendliche für rechtsextremes Gedankengut und jetzt kommen wir an und kippen politische Bildung drauf und dann wird alles gut. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, was wir in der politischen Bildung machen können, ist zu versuchen, natürlich diese Jugendlichen zu erreichen. Nützt ja nichts, wenn man denen ein 600-seitiges Buch auf den Tisch legt, sagt, lies mal und danach bist du resilient und danach wirst du wissen, warum du nicht extremistisch denken und handeln solltest. Ja. Auch das, was in der Shell-Jugendstudie auch rausgekommen ist, dass digitale Kanäle eine besonders wichtige Rolle spielen. Und da zeigt sich natürlich ein ganz großes Dilemma der politischen Bildungsarbeit, ja, weil man einerseits über diese sozialen Medien Jugendliche besser erreichen kann. Und auf der anderen Seite politische Bildung, also es ist schwierig, dort komplizierte politische Inhalte zielgruppenorientiert in 90 Sekunden an die Jugendlichen heranzutragen. Und zwar dann eben auch so, dass sie nicht nach 2 Sekunden schon wieder wegswipen. Das stellt für uns gerade eine große Herausforderung, da sozusagen zielgruppenorientiert die Jugendlichen erreichen zu wollen. Und auf der anderen Seite uns aber auch an unseren Beutelsbacher Konsens weiterzuhalten, in dem halt Kontroversität geboten ist, was auf 90 Sekunden auch nicht so ganz leicht immer herzustellen ist. Und wir dürfen halt eben auch nicht überwältigen, was bedeutet, wir sollten halt möglichst nicht zu sehr mit Emotionen arbeiten. Und genau das ist aber etwas, was extremistische Akteure gerade auf den digitalen Kanälen eben halt versuchen oder tun können, dass sie hier eben einerseits eben halt komplexe Inhalte verkürzt darstellen können. Und ich glaube, da haben wir halt das Problem, dem können wir schwer etwas entgegensetzen. Da haben wir uns auf den Weg gemacht, das uns anzuschauen, aber es ist halt noch nicht da, wo wir vielleicht sein müssten, um Jugendliche zu erreichen. Wobei ich klar betonen möchte, das soziale Netz hat meiner Meinung nach höchstens einen katalysatorischen Effekt. Also es wirkt verstärkend, aber es ist natürlich nicht Ursache von extremistischem Gedankengut.
Wir sprechen jetzt viel über Resilienz. Die Frage ist ja immer, was versteht man darunter genau? Resilient zu sein bedeutet ja nicht immer mit einem Lächeln durch die Welt zu schreiten und alles prallt an einem ab wie an einer Teflonpfanne.
Ja, wobei eigentlich der Begriff da tatsächlich ja herkommt. Also bei mir kam immer das Bild von der Lotusblüte mit dem Wassertropfen, der dann sozusagen daran so abperlt. Mhm. Und ich glaube, der Punkt ist, was man sich dabei anschauen muss, ist, dass es um einen Prozess geht. Also das geht um den Prozess des Resilientwerdens. Resilienz selber ist dann sozusagen der Zustand, nachdem dieser Prozess durchlaufen wurde. Und es geht aber, wenn wir uns das jetzt in der politischen Bildungsarbeit angucken oder auch, wenn darüber gesprochen wird, ich meine, dieser Begriff ist ja gerade wirklich in aller Munde und ich glaube, er wird auch sehr, sehr viel missverständlich verwendet, aber ich glaube, es geht um den Prozess, wie kann man den Zustand erreichen, dass an einem dieser Wassertropfen dann am Ende abperlt. Und dann ist für mich natürlich die nächste Frage, oder finde ich tatsächlich eine interessante Frage, ist das eigentlich wünschenswert? Will ich, dass Krisen tatsächlich an mir abperlen oder muss ich nicht mich denen auch ein bisschen aussetzen, um sie zu erleben und erfahrbar zu machen? Was ist eigentlich das wirkliche Ziel von Resilienz? Ja, will ich, dass am Ende ich da stehe und sage, ja, da ist jetzt ein Krieg in der Ukraine oder im sogenannten Nahen Osten und das prallt an mir ab? Ist das wirklich das Ziel? Oder geht es halt eher darum, dass man eben an diesen Krisen und Krisenherden nicht zerbricht? Und da ist halt eben der Punkt, das ist es halt meiner Meinung nach, worum es geht. Es geht nicht darum, dass komplett eben alles an einem abprallt, sondern dass man eben einen vernünftigen und gesunden Umgang damit entwickelt. Und wir sind momentan ja im Zeitalter sehr, sehr vieler und verschiedener Krisen. Und insofern denke ich, es geht halt eben eher darum.
Sagt die Extremismusforscherin bei der Bundeszentrale für politische Bildung Maja Bechler über die Chancen von Resilienz in der politischen Bildung.